Täterjagd in der Nachbarschaft. Der True Crime Podcast über wahre Verbrechen aus den europäischen Nachbarländern Deutschlands. Herzlich willkommen und ein liebes Salü! Mein Name ist Christelle und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Auch heute nochmal ein ganz liebes Merci und Dankeschön für euer Feedback. Gerne könnt ihr mir auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Instagram-Seite folgen. Dort stelle ich immer mal wieder Bilder zu den jeweiligen Fällen ein. Heute steigen wir bereits in den dritten Fall ein. Und bevor wir direkt loslegen, möchte ich gleich mit einer Triggerwarnung beginnen. Heute geht es um einen Serienmörder von alten Damen. Wir sprechen über Erwürgen und wir werden über den Eindruck des Erwürgens aus der Sicht des Täters sprechen. Sollte dich das triggern, dann solltest du diesen Fall überspringen und auf den nächsten warten. Für alle anderen steige ich nun in den Fall ein. Der heutige Fall führt uns in die Region von Paris, in die Zeit von August 1993 bis Januar 1994. Damals wurden 5 ältere Damen ermordet und es gab einen Mordversuch an einer weiteren 6. älteren Dame. Ihr Pech war es, völlig ahnungslos den Weg von Claude Lastenay zu kreuzen, weil er seine Opfer rein zufällig auswählte. Claude Lastenay war ein junger Mann von 22 Jahren, der fast zufällig zu einem Serienmörder wurde. Es ist Dienstag, der 24. August 1993 in Chevilly-Larue im Département Val-de-Marne in der Region Île-de-France. Das sind etwa 7 Kilometer südöstlich von Paris. Die 87-jährige Madame Marcel Cavillier ist eine rüstige ältere Dame. Sie lebt alleine, seit ihr Mann vor 10 Jahren gestorben ist. Ihre beiden Kinder, Florence und Michel, leben mit ihren eigenen Familien ganz in der Nähe und schauen täglich nach ihr. Ihre Einkäufe erledigt Madame Cavillier alleine, um, wie sie sagt, fit und in Bewegung zu bleiben und um rauszukommen und Kontakt zu anderen zu haben. Auch an diesem späten Nachmittag, etwa gegen 16.30 Uhr, erledigte sie ihre Einkäufe und begibt sich danach auf den Weg nach Hause. Was sie nicht weiß, ist, dass sie verfolgt wird von einem jungen, blassen, fast schon schmächtigen Mann. Es ist Claude Lastenay, der an diesem Tag beschloss, dass sie sterben müsse. Madame Savernet, eine Nachbarin von Madame Cavillier, die in der 51 Avenue du Président Franklin Roosevelt lebt, bemerkt etwa gegen 18.30 Uhr einen Mann auf dem Bürgersteig gegenüber. Dieser bleibt stehen und bewegt sich nicht. Sie beobachtete ihn eine ganze Weile, dann ruft sie ihm zu und fragt, was er hier macht. Er antwortet, dass er nach Nummer 52 sucht. Sie ruft zurück, es gibt hier kein Haus mit der Nummer 52, das ist die Adresse des Parks. Der Mann schüttelt den Kopf, geht weiter und verschwindet dann aus ihrem Sichtfeld. Etwa gegen 19 Uhr in der 49 Avenue du Président Franklin Roosevelt, dem kleinen Häuschen der 87-jährigen Madame Cavillier, zerschmettert ein Mann das Glas der Haustür, greift hinein und schnappt nach dem Schlüssel, der sich im Schloss befindet. Er schließt die Tür auf und betritt das Haus. Madame Cavillier, die sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer befindet, schreckt davon auf und schaut nach, was passiert ist. Im Flur trifft sie auf einen Mann, der sie bedroht und ihr sagt, sie soll ihm ihr Geld geben. Sie sagt, dass sie kein Geld zu Hause habe. Er wird energischer und schlägt sie ins Gesicht. Sie wiederholt, dass sie kein Geld zu Hause habe. Er schlägt ihr heftig auf den Kopf und droht, ihr Schlimmeres anzutun. Doch Madame Cavillier wiederholt immer wieder, dass sie nichts zu Hause habe. Claude Lastenay ist genervt von ihr. Er drängt sie ins Schlafzimmer und drückt sie auf das Bett. Er steigt auf sie drauf und würgt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Dann durchsucht er das Zimmer. Plötzlich kommt Madame Cavillier wieder zu sich und sie kämpfen miteinander. Später wird er dazu sagen, dass dieser Nahkampf ihn irritierte und gleichzeitig erregte. und dass er dann Madame Cavalier zurück aufs Bett drängte. Sie sei auf den Rücken gefallen, ihre Füße haben den Boden berührt. Und dann habe er sie erwürgt. Er sagte, Zitat, »Ich habe ihren Hals gedrückt, bis sie sich nicht mehr bewegte. Es fühlte sich an wie ein Zucken, das einem Orgasmus ähnelt. Ich hatte ein Gefühl, ich sei in einem Traum und würde über die Welt schweben, wie ein fliegender Vogel. Und dann, als sie sich nicht mehr bewegte, da empfand ich eine moralische Erleichterung. Danach war alles besser.« Zitat Ende. Nachdem Claude Lastenay Madame Cavalier erwürgt hatte, durchsuchte er alle Räume. Er entwendete Schmuck, Bankkarten, ein Radio, ein Funkgerät, er findet eine Waffe ohne Patronen und er findet 12.000 Francs, das sind 2.000 Euro. Dann verließ er das Haus. Er knallte die Tür hinter sich zu, geht seelenruhig in das Wohnheim für junge Arbeiter, in dem er zurzeit wohnt. Er duscht sich, kauft Wäsche im Attac-Laden, wusch seine blutige Jeansjacke, bezahlte seine überfällige Monatsmiete und seine Schulden bei seinem Zwillingsbruder. Er kannte sein erstes Opfer, Madame Cavalier. Er traf sie jeden Tag, seit sie beide am selben Ort einkauften. Madame Cavalier wohnte nur wenige Meter von dem Haus entfernt, in dem er lebte. Später wird er auf die Frage, warum er Madame Cavalier tötete, sagen, dass er am 24. August 1993 einfach beschloss, ihr zu folgen, um sie zu bestehlen, ohne die ernste Absicht zu töten. Ja, er habe darüber nachgedacht, aber der Impuls zum Töten wäre erst nach diesem Verbrechen in ihm erwacht. Am Mittwoch, den 25. August 1993, wird Madame Cavalier von ihrer Familie im Haus auf dem Bett liegend tot gefunden. Ihr Gesicht ist geschwollen. Die Ermittler finden keine Fingerabdrücke. Die Beschreibung der Nachbarin ermöglicht es, ein Phantombild anzufertigen. Und während die Ermittler auf der Suche nach dem Mörder sind, lebt Claude einfach sein Leben weiter. Völlig unbehelligt und ganz in der Nähe des Tatortes. Er wird erst wieder in einigen Wochen zuschlagen. Die Gendarmen suchen mit dem Phantombild die Gegend ab, auch in dem Wohnhaus, in dem Claude Lastenay lebt, aber niemand kann ihn darauf erkennen. Und so kann Claude Lastenay ab jetzt unbehelligt weitere Taten begehen. Es ist Montag, der 15. November 1993 in der 19 Rue Edgar Quinet in Thias. Das ist im Marntal, etwa 5 Kilometer vom Haus von Madame Cavalier entfernt und etwa 11,4 Kilometer Luftlinie südöstlich von Paris. Es ist 18.30 Uhr. François Bonin kommt wie jeden Abend zu seiner alleinlebenden 76-jährigen Mutter Antoinette Bonin, um nach ihr zu schauen. Aber als er hereinkommt, begegnet er einem jungen Mann, den er nicht kennt und der in den Küchenschränken stöbert. Der junge Mann erzählt ihm, dass die alte Dame sich auf der Straße unwohl gefühlt habe und dass er sie nach Hause begleitete. Und dann habe sie ihn gebeten, ihre Lebensmittel in die Schränke zu stellen. Als François ihn fragte, wo seine Mutter denn sei, sagte ihm der Junge, dass sie im Nebenzimmer ist. François geht in das Nebenzimmer und entdeckt, dass seine Mutter auf dem Boden des Esszimmers liegt. Und er sieht ein Blutstropfen, der aus einem ihrer Ohren fließt. François weiß nicht, ob seine Mutter lebt. Umso mehr macht er sich Sorgen, da das Blut auf dem Boden getrocknet ist. Sie muss schon seit einer Weile bewusstlos sein. François kehrt sofort in die Küche zurück. Er will den jungen Mann fragen, warum er keine Hilfe gerufen habe. Aber der Mann ist verschwunden. Erst jetzt versteht er, was passiert ist und dass der junge Mann ein Einbrecher ist, der seine Mutter angegriffen hat, um sie auszurauben. Und dann entdeckt er auch, dass eine Scheibe des Fensters der Veranda zerbrochen ist. François rennt aus dem Haus, um seine Frau, die vor dem Haus wartet, zu warnen und sofort den Notruf anzurufen. Der junge Mann ist verschwunden. Als die Rettungssanitäter innerhalb weniger Minuten da sind, gibt es aber nichts mehr zu tun. Madame Antoinette Bonin ist tot. Als die Gendarmerie schließlich eintrifft, erklärt François ihnen, dass er mit dem Angreifer seiner Mutter konfrontiert war und zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden hatte, was wirklich passiert war. Den Gendarmen fällt es mehr als schwer, ihm zu glauben. Außerdem finden sie, dass François Bonin seltsam ruhig ist für jemanden, der gerade unter solchen Umständen seine Mutter verloren haben will. Die Gendarmen glauben eher an einen Streit, der zwischen François und seiner Mutter schiefgelaufen sei. Er wird daher zum Verdächtigen Nummer 1. Auch die Ankunft von François' Schwester Stephanie hilft nichts. Sie erklärt, dass François und seine Frau Nicole jeden Abend nach der Mutter schauen und das Verhältnis in der Familie sehr gut sei. Unter dem Vorwand, dass François und seine Frau Nicole Papiere unterschreiben sollen, bringen die Gendarmen sie auf die Wache. Dort bringen sie François unvermittelt in einen Verhörraum. Das Verhör gegen François ist sehr hart. Die Gendarmen nehmen keine Rücksicht und sie wechseln sich 4 oder 5 Mal ab, ohne den Druck im Verhör abzubauen. Auch Nicole Bonin wird verhört. Sie bestätigt die Version der Ereignisse und sie zweifelt keine Sekunde an der Unschuld ihres Mannes. Sie fügt auch hinzu, dass sie es ist, die zu Hause die Hosen anhat und dass François es ihr gesagt hätte, wenn er seine Mutter ermordet hätte. Nach 7 Stunden Verhör sind die Gendarmen keinen Schritt weiter. Sie können nicht beweisen, dass François der Täter ist. Er wird entlassen, aber er gilt immer noch als Tatverdächtiger Nummer 1. Derweil hat Claude Lastenay schon sein nächstes Opfer ausgesucht. Nur einen Tag später, am Dienstag, den 16. November 1993, in Boulogne-Billancourt, im Département Hauts-de-Seine. Das ist in der Metropole des Großraums Paris. Etwa gegen 19 Uhr bricht Claude Lastenay in die Wohnung der alleinstehenden 72-jährigen Madame Raymond Dolisy, geborene Fourny, ein. Madame Dolisy ist die Schwester von François Fourny, dem Ex-Geschäftsführer der SNCF. Das ist das französische Eisenbahnnetz. Er hat sie rein zufällig unterwegs entdeckt und entschieden, dass sie sterben müsse. Er ist ihr bis nach Hause gefolgt. Als sie gerade die Tür aufsperren wollte, schob er sie in die Wohnung, fragte nach ihrem Geld und erwürgte sie. Er raubte ihre Bankkarte, etwas Schmuck und 150 Francs. Das sind etwa 25 Euro. Ihre Leiche wird erst am Freitag, dem 19. November 1993 von der Putzfrau des Wohnhauses gefunden. Sie wundert sich, dass sich die Post vor der Tür von Madame Dolisy stapelte. Das ist der erste Mord von Claude Lastenay, bei dem es keine Zeugen gibt. Niemand sah ihn, wie er Madame Dolisy verfolgte. Niemand sah ihn, wie er in die Wohnung einbrach und wie er die Wohnung verlassen hatte. Somit hatten die Gendarmen keine Zeugen, kein Phantombild, keine Verdächtigen. Und sie konnten noch immer keinen Zusammenhang zwischen den 3 Morden feststellen. Derweil wird François Bonin immer wieder auf die Wache bestellt und befragt. Da er unschuldig ist, weigert er sich, einen Anwalt hinzuzuziehen. Er ist überzeugt davon, dass sich alles aufklären wird und man den jungen Mann, den Mörder seiner Mutter, finden kann. Er weiß nicht, dass der junge Mann noch immer auf Mörderjagd ist. Es ist Samstag, der 18. Dezember 1993, in Bourg-la-Reine, in dem Département Hauts-de-Seine im Stadtteil Antony, südlich von Paris. Die rüstige, 91-jährige Madame Augustine Royer ist seit 22 Jahren Witwe. Sie lebt alleine, da sie trotz ihres hohen Alters und kleinerer Gebrechen sich selbst noch sehr gut versorgen kann. Sie ist sogar so fit, dass sie sich um ihre 82-jährige Freundin gegenüber kümmern kann, die nicht ganz so fit ist und zu der sie täglich rübergeht. Sie geht ihr ein wenig zur Hand, geht für sie einkaufen und kümmert sich um den Haushalt. Etwa gegen 18.30 Uhr verlässt Madame Augustine Royer das Haus ihrer Freundin und macht sich auf den Weg nach Hause. Und auf diesem Weg nach Hause wurde sie von Claude Lastenay ausgewählt. Er folgte ihr nach Hause. Als Madame Royer ihr Haus betreten will, steht er schon hinter ihr und schubst sie in ihr Haus. Er erwürgt sie noch im Flur. Ihre Leiche wurde erst am nächsten Morgen, am Sonntag, am 19. Dezember 1993 entdeckt. Ihre Freundin konnte sie am Abend nicht erreichen und machte sich Sorgen und ging so am Morgen hinüber. Erst nach diesem Mord können die Ermittler einen Zusammenhang feststellen. Und sie finden heraus, dass die Tatorte aller vier Opfer entlang der Buslinie 192 verlaufen. Nun endlich wird François Bonin, der noch immer des Mordes an seiner Mutter beschuldigt wurde, angehört. Und man erstellt mit ihm erst jetzt ein Phantombild von Claude Lastenay. Es wird eine Sonderkommission eingerichtet, die von Kommissar François Cortignon geleitet wird. Er fordert Kopien aller vier Morde an, um diese nach mehr Gemeinsamkeiten als nach der Buslinie 197 abgleichen zu können. Es ist Montag, der 20. Dezember 1993. In Chevilly-Larois, ganz in der Nähe des ersten Opfers Madame Cavalier, greift Claude Lastenay die 82-jährige Madame Rosalie Tchaika in ihrem Haus an. Sie verteidigt sich, ihre Nachbarin hört ihre Hilferufe. Im Kampf verliert Claude die Mütze, die er trägt, und rennt weg. Madame Tchaika ist schwer verletzt, aber sie hat überlebt. Und auch mit ihr kann man ein Phantombild anfertigen. Nun hat Kommissar François Cortignon drei Phantombilder, die sich alle gleichen, und die Buslinie 192 als Gemeinsamkeit von vier Mordfällen und einem Mordversuch. Und während die Sonderkommission nun alles versucht, um den Täter zu ermitteln, lebt Claude Lastenay einfach sein Leben weiter wie bisher. Es ist Sonntag, der 9. Januar 1994. Etwa gegen 17 Uhr kam der Pater de Ferluc von Thiers in die Avenue de Versailles in Thiers, um den Nachmittag mit seiner Mutter zu verbringen, so wie er es jeden Tag tut. An diesem Sonntag freut sich Pater de Ferluc besonders, seine Mutter zu sehen, da seine Morgenmesse in der Sendung Le Jour du Seigneur live im Fernsehen übertragen wurde. Madame Violette de Ferluc ist 92 Jahre alt und war immer besonders stolz auf ihren Sohn. Es ist ihr einziger Sohn. Madame de Ferluc ist seit 25 Jahren Witwe und lebt alleine. Pater de Ferluc hat es ziemlich eilig, seiner Mutter von der Live-Übertragung zu erzählen. Er geht also rasch die Treppen hinauf und ruft schon von unterwegs aufgeregt nach ihr. Als er die Tür aufschloss, lagen im Flur zwei Einkaufstaschen. Das Baguette darin war bereits hart. Und er sah Blutspuren im Flur. Er ruft nach seiner Mutter und findet sie im Wohnzimmer am Boden liegen. Der Zahnersatz von Madame de Ferluc liegt einen Meter von ihrem Körper entfernt. Sie wurde ganz offensichtlich geschlagen. Sie starb an Strangulation mit dem Schal, den sie um den Hals trug. Die Leichenstarre war schon vollständig eingetreten. Also muss Madame de Ferluc seit etwa 6 bis 8 Stunden tot sein. Es gibt zu diesem Mord keine Zeugen und somit auch kein Phantombild. Aber auch hier stellt die Sonderkommission fest, dass dieser Tatort ebenfalls entlang der Buslinie 192 verläuft. Daher entscheidet sich Kommissar Cortignon, über den letzten Mordfall an Madame de Ferluc die Zeitungen zu informieren. Er erhofft sich, über einen Bericht einen Zeugen zu finden und so endlich die Mordserie zu beenden und dem Täter habhaft zu werden. Bereits 2 Tage später, am Dienstag, dem 11. Januar 1994, etwa gegen 16 Uhr, betritt Monsieur Arnaud Bouzou die Gendarmerie. Er sagt, dass er in einem Wohnheim für junge Arbeiter in Chevilly-Larue lebt und dass sein Freund Claude Lastenay ihn gefragt habe, wie er eine Kreditkarte verwenden kann, die er einer alten Dame gestohlen habe, die er zuvor getötet habe. Als Lastenay dann seine Reaktion gesehen hätte, hätte er gesagt, er habe ihn nur angelogen. Es sei nur Spaß gewesen. Aber dann habe Arnaud Bouzou in der Zeitung einen Artikel über den Mord an Madame de Ferluc gelesen. Er stellte dadurch die Verbindung her. Arnaud Bouzou sagt, er ist sich sicher, dass Claude Lastenet der Mörder dieser alten Dame ist. Das Ermittlerteam von François Contenot nimmt diese Aussage sehr ernst und nun müssen sie den Beschuldigungen nachgehen. Sie ermitteln, dass Claude Lastenet einen Zwillingsbruder hat. Daher gehen sie zu dem Zwillingsbruder und lassen sich von ihm den Zimmerschlüssel von Claude Lastenets Unterkunft geben. Sie überraschen am Mittwoch, dem 12. Januar 1994 morgens Claude Lastenet im Schlaf. Kommissar Corentinot wirft sich auf ihn, um zu verhindern, dass er aufsteht. Claude Lastenet gerät in Panik und sagte zu ihm, hör auf, ich weiß, warum du hier bist, ich bin es, ich werde es dir erklären. Noch in seiner Anwesenheit wird seine Wohnung durchsucht. Die Ermittler finden eine beträchtliche Menge Haschisch. Es werden auch jede Menge Schmuckstücke der Opfer und die von Madame de Verluc gestohlene Bankkarte gefunden. Als sie diese Gegenstände Claude Lastenet präsentieren, erklärt er, ja, ich bin es, ihr habt mich. Er wurde zur Befragung in die Gendarmerie gebracht. Kommissar Corentinot wird von diesen Verhören ausgeschlossen, da Claude Lastenet große Angst vor ihm habe. Er weigert sich sogar, im selben Raum wie er zu sein. Daher übernimmt Kommissar Pierre Cavin das Verhör. Sie beginnen mit dem Lebenslauf von Claude Lastenet. Er wurde am 19. Januar 1971 in Brest geboren, wenige Minuten nach seinem Zwillingsbruder Frédéric. Der Vater ist unbekannt, angeblich ein Seemann. Die Brüder wachsen die ersten zwei Jahre getrennt voneinander und getrennt von der Mutter jeweils bei Tanten und Onkeln auf. Während die Mutter in Paris als Postangestellte arbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die beiden Jungs kamen dann im Alter von zwei Jahren zu ihrer Mutter. Claude entwickelte eine sehr tiefe, fast schon romantische Bindung zu seiner Mutter, bis seine Mutter dann einen 10 Jahre jüngeren Mann heiratete. 24 Jahre alt, 10 Jahre jünger als seine Mutter, 13 Jahre älter als er. Das sah er als Verrat an. Nach zwei Jahren beginnt der Hass auf den Stiefvater, der sich zu einem gewalttätigen Alkoholiker entwickelt hatte, der ihn demütigt, beleidigt und schlägt. Und als Claude 13 Jahre alt ist, im Jahre 1984, verlässt er das Haus der Familie. Er macht eine Ausbildung zum Restaurant-Fachangestellten und dann eine Ausbildung zum Konditoren. Im Jahre 1987 arbeitet er als saisonaler Kellner und wird ein starker Konsument von Haschisch. Zudem handelt er auch damit in dem Haus, in dem er lebt. Dann wurde er 1989 von der Armee eingezogen. Durch den Tod seiner verehrten Großmutter im Jahre 1990 fiel er in eine tiefe Depression und machte ein Jahr später, 1991, seinen ersten Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Es sollten weitere folgen. Dann im Februar 1993, während er mit seinem Bruder in Paris war, versuchte er Selbstmord zu begehen, indem er Lexomil-Pillen, ein Anxiolytikum, schluckte. Dann kam er wieder in eine Klinik. Im Juni wurde er aus der Klinik entlassen und es folgte eine weitere psychiatrische ambulante Betreuung. Aber Ende Juli, Anfang August 1993 beendete er plötzlich diese Behandlung und seine mörderischen Impulse erscheinen. In dem Verhör mit Kommissar Pierre Gavin gesteht Lastenot erneut und ohne Aufforderung den Mord an Madame de Verluc. Aber damit hört er nicht auf. Er gesteht auch ein anderes Verbrechen, das an einer älteren Frau am 15. November in einem Häuschen in Thiers. Das ist der Mord an Madame Antoinette Bonin. Die Ermittler informieren ihre Kollegen, die an dem Fall Bonin arbeiten. Ein Handabdruck auf dem Verandafenster bestätigt Lastenets Schuld. Lastenet gibt an, dass er am 15. November in Thiers war. Er kam an Madame Bonin vorbei, die, Zitat, wie eine Schnecke vor ihm ging, Zitat Ende. Das ärgerte ihn und er hatte nur eine Besessenheit. Sie zu töten, sie musste sterben. Er folgte ihr zur Vorderseite ihres Hauses und als sie ihr Haus betrat, ging er um das Haus herum und zertrümmerte eine Scheibe der Veranda. Dann öffnete er den Fenstergriff und stieg in das Haus ein. Als Madame Bonin das Geräusch des zerbrochenen Fensters hört, kommt sie auf die Veranda und Lastenay erwürgt sie sofort. Die Polizei ist schockiert über seine Coolness und Lastenay fügt hinzu, als ich morgens aufstand an diesem Tag, wusste ich, dass es eine Tote geben würde. Er fühlte sich erleichtert, nachdem er sein Opfer erwürgt hatte. Er gab zu, von Madame Bonins Blut aus ihrem Ohr gekostet zu haben. Bei einer Gegenüberstellung erkennt François Bonin den jungen Mann, den er bei seiner Mutter getroffen hat. Er erfährt, dass auch er knapp entkommen ist. Weil er Lastenay mehrmals den Rücken gekehrt habe, habe dieser in Erwägung gezogen, auch ihn zu erwürgen. Claude Lastenay wird dem Untersuchungsrichter vorgestellt, der ihn wegen Mordes an Madame Bonin und Madame de Verluc in Untersuchungshaft stecken lassen wollte. Doch spontan beschuldigt sich Lastenay dann drei weiterer Morde. Er bestätigt den Mord vom 24. August an Madame Cavalier, vom 16. November an Madame d'Olisy und vom 20. Dezember an Madame Royer. Es sind 5 Morde, die er gesteht, und dann gesteht er auch den Mordversuch an Madame Tchaikar. Zu Madame Tchaikar sagte er, Lastenay sagte, er habe immer den Bus 192 genommen und sei irgendwo zufällig ausgestiegen. Dann suchte er nach einem Opfer. Es musste immer irgendein Detail sein, das ihn ärgerte. Eine ging zu langsam, die andere hatte zu große Brillengläser, wieder eine andere zu große Schuhe, eine stützte sich an ihrem Stock ab oder es ragte ein Baguette aus den Einkaufstaschen. Er sagte, es seien mörderische Impulse gewesen. Manchmal, da sei er aufgewacht und dann habe er diesen Impuls gehabt, jemanden zu würgen. Und dass dieser Impuls erst wieder nachließ, wenn er jemanden erwürgt hatte. Sein erstes Opfer, Madame Cavalier, habe er vorrangig nur bestehlen wollen. Er habe sie jeden Tag am selben Ort beim Einkaufen getroffen und eines Tages, am 24. August 1993, beschlossen, ihr nach Hause zu folgen, um sie zu bestehlen. Es sei nicht die vorrangige Absicht gewesen. Ja, er habe darüber nachgedacht, aber nicht ernsthaft. Und er sagte, Zitat, dieser Mord war eine Offenbarung und eine moralische Erleichterung und der Start eines Impulses. Zitat Ende. Und sein erster Impuls sei am 15. November 1993 morgens über ihn gekommen und daher habe er Madame Antoinette Bonin ermorden müssen. Und am nächsten Tag sei dieser Impuls wieder in ihm erwacht, da habe er die Wege von Madame d'Olisy gekreuzt. Sie habe eine viel zu große Brille getragen, mit Gläsern so groß, dass ihre Augen verbrannt wären, hätte die Sonne drauf gescheint. Er sei Madame d'Olisy zu ihrem Wohnhaus gefolgt, nahm mit ihr zusammen den Aufzug und bat sie um ihr Stockwerk, um den entsprechenden Knopf zu drücken. Er sei 2 Stockwerke vorher ausgestiegen, zog Handschuhe an und ging nach oben. Er kam gerade an, als Madame d'Olisy ihre Tür öffnete. Er schob sie hinein und er erwürgte sie sofort. Am 18. Dezember 1993 sei erneut dieser Impuls gekommen. Er habe den Bus genommen und stieg in Bourg-Larin aus, wo er Madame Augustine Royat entdeckte, weil sie zu große Schuhe hatte. Er folgte ihr und eilte ihr in ihre Wohnung. Als sie gerade die Wohnung betreten wollte, schubste er sie hinein und erwürgte sie. 2 Tage später, am 20. Dezember, sei wieder dieser Impuls da gewesen. Da sei er dann bei Madame Tchaikar ins Haus eingebrochen, um sie auszurauben. Er habe sie heftig zu Boden geworfen und fragte sie, während er sie würgte, wo ihre Ersparnisse sind. Sie sagte ihm, dass sie nur 300 Francs, das sind 50 Euro, in ihrer Einkaufstasche habe. Er zog sie an den Haaren und als er das Geld in die Hände bekam, warf er sie auf das Bett und versuchte sie mit der Bettdecke zu ersticken. Aber Madame Tchaikar kämpft und schreit. Ein Nachbar, der die Schreie hörte, rief die Polizei. Madame Tchaikar habe Claude Lastenay an den Hoden gepackt, damit er seinen Griff loslässt. Er habe von Weitem die Sirenen der Polizei gehört und beschlossen zu fliehen, ohne zu töten. Auch Madame Tchaïka kann Claude Lastenay bei einer Gegenüberstellung offiziell identifizieren. 3 Wochen später sei er auf die 91-jährige Madame de Verluc getroffen. Weil ihr Baguette aus der Einkaufstasche ragte, wählte er sie aus. Er sei ihr nach Hause gefolgt und sobald sie ihre Tür öffnete, schubste er sie hinein und schlug sie und fragte nach Geld. Dann habe er sie mit ihrem Halstuch stranguliert und ihr Haus durchsucht. Das war sein letztes Verbrechen. Auf die Frage des Untersuchungsrichters, warum alte Frauen, antwortete Claude Lastenay, Zitat, »Ich kann es nicht erklären, obwohl die Alten mich schon immer interessierten. Ich wollte Geriatrie studieren, aber es war zu teuer. Und warum es diese Opfer wurden? Ganz einfach, weil es Dinge gab, die mich nervten. Die eine ging langsam wie eine Schnecke, die andere hatte eine viel zu große Brille, das waren richtige Lupen. Bei der anderen waren es ihre Schuhe, die waren viel zu groß, ihre Füße ragten heraus. Und bei der letzten, na ja, das Baguette passte einfach nicht in ihre Tasche. Ich folgte ihnen zu ihren Häusern, ich erwürgte sie, ich stahl manchmal Geld oder Trophäen, ein Fernseher, ein Schmuckstück, einen Rosenkranz, was ich so finden konnte. Ich habe getötet, um zu töten, und durch das Töten an Madame Cavalier kam dieser Impuls. Und immer dann, wenn ich aufwachte und ich diese Kraft, diesen Impuls in mir fühlte, da wusste ich, ich muss auf die Jagd gehen. Ich wusste, ich musste töten. Ich wusste nicht wen, ich wusste nicht wo. Aber ich wusste, ich würde an diesem Tag jemanden töten. Erleichtert fügte er hinzu, ich hätte weitergemacht. Ich bin jung und das hätte ich noch viele Jahre weitergemacht. Zitat Ende. Während der Untersuchungshaft wird Lastenay von dem Psychiater Daniel Sagoury untersucht. Ihm sagte er, nach seinem missglückten Selbstmordversuch sei ihm bewusst geworden, er könne nicht wiedergeboren werden, wenn er Selbstmord begehe. Also müsse er töten, um getötet zu werden. Er habe den Damen den Tod gebracht, um unsterblich zu werden wie Satan. Jedes Mal, wenn er die Frauen erwürgt habe, floss immer Blut, entweder aus der Nase oder aus den Ohren. Und er habe einen Finger, den rechten kleinen Finger, ins Blut getaucht und ihn zum Mund gebracht. Das Blut habe ihn angemacht. Er habe sich auch schon immer für Vampirgeschichten und Lucifer interessiert. Laut dem Psychiater Daniel Sagoury berief sich Lastenay auf diese Mythen des Grauens, um eine Art Suche nach Wiederbelebung zu erklären, aber auch um zu verstehen, warum er diesen inneren Prozess, diesen Impuls habe. Er sagte, Zitat, ich bin ein Monster, aber ich bin unschuldig. Ich habe es getan, aber ich war es nicht. Zitat Ende. Er schrieb auch leidenschaftliche Briefe an seine Mutter. Unter anderem schrieb er, Zitat, ich wäre gerne der vorbildliche Sohn für dich gewesen. Gib mir, Mutter, bitte deine Vergebung. Der Schuldige ist jemand, den ich nicht kenne. Ich habe dich verloren, als ich 11 Jahre alt war, als du mich wegen eines anderen Mannes verraten hattest. Zitat Ende. Seine Mutter reiste 600 Kilometer, um ihren Sohn im Gefängnis zu besuchen. Aber sie küsste ihn nicht und sie weigerte sich, ihm ihre Hände zu reichen. Als Claude ihr sagte, wenn ich verurteilt werde, werde ich meine Pulsadern aufschneiden, antwortete seine Mutter, vor allem nicht daneben schneiden. Claude sagte, er habe nach dem Besuch seiner Mutter sehr starke Bauchschmerzen erlitten und er habe gewusst, er würde sie nie wiedersehen. Also begann er zu trauern und ab da sprach er nur noch in der dritten Person von sich. Und er behauptete, nicht er, sondern ein anderes Ich habe all diese Taten begangen. Am Mittwoch, dem 1. Oktober 1997, wird der Prozess gegen Claude Lastenay vor dem Cœur d'Assises, dem Geschworenengericht, in Val-de-Marne eröffnet. Er wirkte selbstbewusst und entspannt. Er schaute sogar den Familienmitgliedern der Opfer in die Augen. Er sprach weiterhin von sich in der dritten Person und von einem Doppelgänger, der an seiner Stelle getötet habe. Pater de Verluc lässt seinen Anwalt einen Brief verlesen, in dem er erklärt, dass er Claude Lastenay seine Vergebung gewährt hat, für den Tod seiner Mutter und den Tod ihres Zwillingsbruders, seines Onkels, der kurz nach Madame de Verluc vor Kummer starb. Am Mittwoch, dem 22. Oktober 1997, wird nach einer nur 6-stündigen Beratung Claude Lastenay zu einer lebenslangen Haft mit einer Sicherungsverwahrung von mindestens 18 Jahren verurteilt. Nachdem Claude Lastenay 3 Jahre im Präventivgefängnis verbracht hatte, sollte er im Jahre 2012 freigelassen werden. Aber er befindet sich noch immer aktuell im Gefängnis. Das war der 3. Fall meines Podcasts über einen 22-jährigen Serienmörder, der innerhalb von 5 Monaten 5 alte Damen ermordete und versuchte, eine 6. zu ermorden, die alle nur zufällig seinen Weg kreuzten und dadurch zu seinem Opfer wurden, weil es irgendein kleines Detail gab, das ihn störte. Ich danke dir, dass du auch heute wieder dabei warst. Sollte dir mein Podcast gefallen, so freue ich mich über dein Abo und natürlich gerne auch über eine Bewertung auf Apple Podcast. Meine Hündin Scarlett und ich, wir arbeiten schon wieder am nächsten Fall. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf. Merci, au revoir und salut, eure Christelle.